NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
An den vier Morgen dieser Woche hören Sie Auszüge aus dem Essay Wohnen von Doris Dörrie. Das Buch ist in der Reihe Leben des Hansa Verlags erschienen, aus der wir schon Altern von Elke Heidenreich und Streiten von Svenja Fassböhler gesendet haben. Doris Dörrie, geboren 1955 in Hannover, ist Drehbuchautorin, Film- und Opernregisseurin und Schriftstellerin. Berühmt wurde sie 1985 mit der Filmkomödie Männer mit Rainer Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in den Hauptrollen. Es folgten zahlreiche weitere, zum Teil preisgekrönte Filme sowie Bücher, Kinderbücher und Romane. Sie arbeitete als Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und inszenierte Opern an der Staatsoper Berlin und der Bayerischen Staatsoper. Doris Dörrie hat sich intensiv mit Japan beschäftigt, wo sie beginnend mit Erleuchtung garantiert seit 1999 Filme realisiert hat. Das Erdbeben und das darauf folgende Reaktorunglück von Fukushima haben sie zu Grüße aus Fukushima und der Fortsetzung Kirschblüten und Dämonen inspiriert. Für Doris Dörrie ist das Wohnen eng verbunden mit der Kultur des Landes, auch der eigenen. So ist ihr Essay auch ein Selbstporträt als Wohnende. Hören Sie Doris Dörrie.
Als Kind besaß ich ein Puppenhaus. Es war kein altmodisch-romantisches Haus, sondern ultramodern, mit klaren Linien und wenig Schnickschnack. Es hatte zwei Stockwerke und ein rotes Dach. Im Parterre befanden sich Wohnzimmer mit Couch und grünem Teppich. Eine Küche mit gelben Einbauschränken. Im ersten Stock das Elternschlafzimmer mit Doppelbett und klitzekleinen weißen Schleiflackmöbeln. Ein Kinderzimmer mit einem Stockbett und ein Bad mit Badewanne. Bewohnt wurde das Haus von einer vierköpfigen Familie: Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Sie waren fingergroß und biegsam. Ich konnte den Vater auf die Couch setzen, die Kinder ins Bett legen, auf den Teppich und in die Badewanne, die Mutter an den Herd stellen oder ich ließ sie von Zimmer zu Zimmer wandern und aufräumen. Das hatte etwas Ermüdendes und wurde schnell langweilig. Deshalb setzte ich manchmal die Mutter auf die Couch, legte den Vater ins Stockbett, stellte die Kinder an den Herd. Aber dann wollte das ganze Haus nicht mehr recht funktionieren. Es schien zu streiken und nur darauf zu warten, dass die vorgesehene Ordnung wiederhergestellt wurde und alle an ihrem Platz waren. Mir fiel nichts anderes für sie ein, als Zeitung zu lesen, der Vater, in einem Topf zu rühren, die Mutter, bewegungslos auf dem Teppich zu sitzen, die Kinder. Sie schienen nicht das Haus zu bewohnen, sondern das Haus sie, was sie anscheinend trübsinnig werden ließ, obwohl das Haus doch so hübsch war. Ihre Melancholie verstand ich nicht recht, bis ich auf die Idee kam, sie allesamt aus ihrem Haus herauszuholen. Ich malte ihnen Straßen, wilde Tiere und einen Dschungel, hohe Berge und das Meer. Die Mutter ließ sich auf einem Tiger reiten und den Vater durch den Wald robben, die Kinder von einem Berggipfel direkt ins blaue Meer springen. Davon konnten sie gar nicht genug bekommen und nur unwillig ließen sie sich abends von ihren Abenteuern nach Hause und ins Bett bringen, wo sie hingehörten. Die Eltern ins Elternschlafzimmer, die Kinder ins Stockbett. Sie schliefen schnell ein und freuten sich auf den nächsten Tag, wenn sie das Haus wieder verlassen durften. Befriedigt löschte ich das Licht. Meine früheste Erinnerung ist eine Tapete neben meinem Kinderbett. Schwarze Hände auf weißer Raufaser. Meine Eltern waren jung und fanden das anscheinend sehr cool. Ihre erste eigene Wohnung in der Stadtmitte von Hannover war eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, gleich neben den Trümmern des Hauses, in dem mein Vater aufgewachsen war. Beide Eltern wurden im Krieg ausgebombt. Die Familie meines Vaters flüchtete zu Verwandten aufs Land. Meine Mutter wohnte mit ihrer fünfköpfigen Familie zunächst im Keller des zerstörten Hauses. Ich kannte diesen Keller nur aus Erzählungen, obwohl er unter dem wiederaufgebauten Haus meiner Großeltern lag, in dem ich als Kind viel Zeit verbracht hatte. Aber nie war ich auf die Idee gekommen, ihn sehen zu wollen. Erst als eine amerikanische Freundin meine Mutter unbefangen nach ihren Kriegserlebnissen befragte, zeigte meine Mutter ihn uns bereitwillig. Ich konnte nicht fassen, wie eng, feucht, kalt und klein der Keller war. Ganz genau wusste meine Mutter noch, wo die Betten gestanden hatten und wo der Herd, an welcher Stelle sie sich an dem niedrigen Kellergewölbe immer den Kopf gestoßen hatte. Aber auch, wie die Familie die allgemeine Zerstörung als Preis für die Befreiung vom Faschismus akzeptierte. Sie war fast 14, als sie am 10.04.1945 in ihr Tagebuch schrieb: Nachdem wir die ganze Nacht wegen Artilleriebeschuss im Rathauskeller gesessen hatten, kam um 10 Uhr die Nachricht: britische Infanterie am Schwarzen Bären. Nun war der Augenblick da, auf den wir wochenlang gewartet hatten. Das war unsere Befreiung von den Nazis, die uns jahrelang schikaniert und geknechtet haben. Jetzt können wir alle Nachrichten hören. Wir können ruhig ins Bett gehen, weil wir keinen Alarm mehr fürchten müssen. Wie schön, dass wir uns jetzt ausgezogen ins Bett legen können. Und sofort träumte die Familie vom Wiederaufbau. Heute Nachmittag haben wir Kinder wieder Steine geschleppt. 360 haben wir schon, 5000 müssen wir haben. Morgen Nachmittag gehen wir wieder in die Trümmer und suchen welche. Papa hat schon mit Herrn Habekost gesprochen, der würde uns eine Wand davor ziehen. Das soll dann nur ein Behelf sein, bis wir unser ganzes Haus wieder aufbauen können. Martin, der Bruder, hat schon Pläne für das Haus gemacht. Man kann doch mal wieder an sowas denken, weil die Angriffe aufgehört haben. Wir gingen auf unseren Schutt und fingen an der Westseite zu graben. Wir fanden aus Omamas Vitrine mehrere winzige Krüge, Vasen, Töpfchen. Das verloren gegangene Haus ihrer Kindheit, in dem sie behütet und privilegiert aufgewachsen war, beschrieb meine Mutter noch im hohen Alter mit verblüffender Genauigkeit, als hätte sie es nie verlassen. Ein weinbewachsenes Fachwerkhaus, rosa gestrichen, mit grünen Fensterläden. 1840 von ihrem Urgroßvater erbaut, in dem auch ihr Großvater und Vater aufgewachsen waren. Sie erinnerte sich an die Sandsteinstufen vor der Haustür, die blanken Messingknäufe, die Klingelzüge mit weißen Porzellangriffen an einem Draht, den Ton der Klingel, den muffigen Geruch im Flur und nach Ölfarben im Zimmer der wunderlichen alten Tante, die malte, den Geruch von Papier und Tinte in der Kanzlei ihres Vaters, nach Kohle und Holz vom Badeofen im Badezimmer. In ihren Erinnerungen ging sie durch jedes Zimmer bis hinauf auf den Taubenboden, wo ihr Vater Flugtauben züchtete und wo es scharf nach Vogelmist roch. In der Nazi-Zeit wurde das Haus zunehmend zur Burg. Meiner Mutter und ihren beiden Geschwistern schärfte der Vater ein, niemandem außerhalb der eigenen vier Wände und des engsten Familienkreises zu trauen. In allen Diktaturen werden die Wohnungen zum Rückzugsort, der jedoch immer auch von Spitzeln und Verrätern bedroht ist. Es kursierten Geschichten, in denen sogar Kinder ihre Eltern verpfiffen hatten, die heimlich im Radio die Kriegsnachrichten der BBC hörten. Je gefährlicher die Welt draußen wurde, desto enger rückte die Familie zusammen. 1943 wurde das Haus von Spreng- und Brandbomben getroffen und die gesamte Altstadt von Hannover in einem gewaltigen Feuersturm in Schutt und Asche gelegt. Die Überlebenden stelle ich mir vor wie all die Menschen, die in den heutigen Kriegen und Naturkatastrophen ihre Wohnungen verlieren und denen ich in Echtzeit dabei zusehen kann, wie sie verwirrt umherirren, aufs reine Überleben konzentriert. Wir haben uns an diese Bilder gewöhnt, sie taugen kaum noch zum empathischen Aktivismus. Außer die Katastrophe rückt uns nah. Wir sind froh, dass sie uns nicht erwischt hat. Früher stand an den Bauernhäusern als Bitte an den heiligen St. Florian, den Schutzpatron der Feuerwehr: Schon dieses Haus, zünd andere an. Zum Glück war die Familie meiner Mutter kurz vor dem Angriff aufs Land verteilt worden und überlebte. Aber ihre Schutzburg war bis auf die Grundfeste zerstört. In langer, mühevoller Arbeit räumten sie den Schutt des zusammengebrochenen Hauses beiseite und zogen in die zwei niedrigen Kellerräume. Aus den Trümmern wurde ein Kohleherd geborgen und wieder funktionsfähig gemacht. Der Vater führte vom Keller aus sogar bald wieder sein Anwaltsbüro. Ein Stück Garten wurde freigeräumt und Gemüse angebaut, was vorher nie möglich gewesen war, weil der Garten im Schatten des Hauses gelegen hatte. Jetzt aber besaß er die schönste Sonnenlage und es wurden Radieschen, Salat und Möhren gepflanzt. In den Erzählungen meiner Mutter klang es fast wie ein Abenteuer. Die so mühsam errichtete Kellerwohnung wurde überschwemmt, im Winter holten sich die Kinder Frostbeulen und wegen des beizenden Qualms des Kohleofens ständig entzündete Augen. Aber die Familie hielt in ihrem Notquartier zusammen wie Pech und Schwefel, was die Vorstellung meiner Mutter von Leben, Wohnen und Familie entscheidend beeinflusste. In einer richtigen eigenen Wohnung wohnen zu können, wurde zum Synonym für Frieden und Freiheit. Wir tragen den Ort, an dem wir aufgewachsen sind, für immer in uns. Und wenn wir Glück haben, war es ein geschützter, sicherer Ort. Ich frage mich, wie sehr meine Art zu wohnen von der Wohnung meiner Kindheit geprägt wurde. Wie sehr wir Wohnmuster in uns tragen, die wir entweder imitieren oder gegen die wir revoltieren. Meine Schwestern wohnen ganz anders als ich. Sie interessieren sich für Möbel und Design. In ihren Wohnungen herrscht Schönheit und Ordnung. Sie sind neben ihren Berufen fantastische Köchinnen und Gärtnerinnen. Ich dagegen bin nie der Wohntyp gewesen. Mich hat mein eigenes Wohnen nie so wirklich interessiert, sondern immer eher das Wohnen der anderen. In ihrem berühmten Essay von 1929, A Room of One's Own, schrieb Virginia Woolf, man bräuchte als Frau ein Zimmer und 500 Pfund im Monat, um schreiben zu können. Obwohl ich seit vielen Jahren über beides verfüge, 500 Pfund und ein Zimmer, zischt doch immer wieder und immer noch die gemeine Frage durch mein Hirn, ob ich denn auch nützlich bin, wenn ich in einem Raum sitze und nur schreibe. Also die Frage, ob und wann eine Frau überhaupt Raum einnehmen darf, den sie nicht mit anderen teilt. Und wo der ideale Raum wäre, der ihr den Raum gibt, um zu schreiben. Wie viel Raum wird ihr gestattet? Wie viel Raum gestattet sie sich selbst? Virginia Woolf konnte sich ihren eigenen Raum erst leisten, als ihr Roman Orlando zum Bestseller wurde. In einem Anbau des Monks House auf dem Land richtete sie sich ein Büro ein, wo sie auch manchmal schrieb. Aber meist ging sie dafür in ihr Gartenhäuschen, wo sie nur ihr Mann störte, wenn er unbedingt genau da die frisch gepflückten Äpfel sortieren wollte. Im Winter wurde es dort zu kalt und sie musste zum Schreiben zurück ins Schlafzimmer ziehen. Ganz gleich wo, schrieb sie jedoch täglich auf einem Holzbrett in ihrem Schoß, in her lap. Der Schreibtisch war also nicht entscheidend für sie, sie hatte ihren Laptop immer dabei. Wenn es wieder wärmer wurde und sie zurückziehen konnte in ihr Gartenhaus, beschrieb sie den Weg dorthin so. Ich werde an einer roten Rose schnuppern, werde sanft über den Rasen wogen. Ich bewege mich, als trüge ich einen Korb mit Eiern auf dem Kopf, mir eine Zigarette anzünden, mein Schreibbrett auf die Knie nehmen und mich wie ein Taucher sehr vorsichtig in den letzten Satz hinablassen, den ich gestern geschrieben habe. Vielleicht geht es immer eher um den Raum im Kopf, den ein tatsächlicher Raum ermöglichen soll. Der ewige Traum vom perfekten Ort, den perfekten Bedingungen, der Traumraum im Traumhaus, das Wolkenkuckucksheim. Von welchem Haus träume ich? Vielleicht vom blauen Haus von Frida Kahlo in Coyoacán in Mexico City, in dessen direkter Nachbarschaft ich eine Zeit lang gewohnt habe. Sie war in dem Haus aufgewachsen, als es noch ein graues Steinhaus war. Aber als sie später mit ihrem Mann Diego Rivera dort wohnte und zeitweise auch mit Leo Trotzki, ließ sie es azurblau streichen, in der Farbe der Hoffnung. Sie träumte von einem harmonischen Leben und Arbeiten mit Diego. Der machte, was er wollte, wie sie allerdings auch. Jede Ecke des Hauses zeugt von ihrer Anstrengung und dem Willen, sich mit fröhlicher Schönheit zu umgeben. Die Küche ist quietschgelb, das Atelier blickt auf einen paradiesischen Garten mit Kakteen und wilden Pflanzen neben präkolumbianischen Skulpturen wie in einer Dschungelfantasie. Auf diesen Garten sah Frida am Ende ihres Lebens von ihrem Bett aus, in dem sie in ihrem Gipskorsett lag, das sie nach einem Unfall in ihrer Jugend fast ständig tragen musste. Sie malte dennoch weiter. Ihr ganzes Leben lang hatte sie unter Schmerzen gelitten. Physischen wie psychischen. Jeden Tag ging ich in ihren Garten, um dort zu schreiben. Auf einer der blauen Wände steht, Frida y Diego vivieron en esa casa. Frida und Diego haben in diesem Haus gelebt. Das rührte mich, weil ebenfalls Friedas Traum in ihrer Casa Azul gewohnt hatte, der noch deutlich zu spüren war. Der Traum, eine Umgebung zu finden und so zu gestalten, dass sie unseren Lebenstraum beherbergt und wahr werden lässt. Deutlich sehe ich noch mein Puppenhaus vor mir, das unserer Wohnung ähnelte, und statt meiner Puppenfamilie hätte auch meine Familie dort wohnen können. Wir waren zu sechst, 4 Kinder, ein Vater, der nur zu den Mahlzeiten auftauchte und sonst arbeitete, eine Mutter, die immer zu Hause und dort nützlich war, mir als Kind aber seltsam ortlos erschien, wie nicht ganz existent. Einen eigenen Raum, ein eigenes Zimmer hatte sie nicht, was keinem von uns jemals auffiel. Aber wozu auch? Sie hatte doch die ganze Wohnung und jede Menge Bewegung. Tag ein, Tag aus rannte sie von einem Raum in den anderen, machte die Betten, räumte auf, saugte die Böden, raste in die Küche, um dort einen Topf vom Herd zu nehmen, auf den Dachboden, um Wäsche aufzuhängen, ins Wohnzimmer, ans Telefon, wieder in die Küche und so weiter. Sie bewegte sich ständig um uns herum und wir Kinder spürten sie wie einen anhaltenden Windhauch, der uns gleichzeitig beruhigte und ein wenig belästigte. Meine Mutter war immer zu Hause. Sie behütete uns und die Wohnung. Niemals wäre ihr in den Sinn gekommen, allein ins Kino zu gehen oder in eine Kneipe. Das wäre erklärungsbedürftig gewesen. Warum wollte sie das Haus verlassen, ganz allein und ohne uns? Und wer wäre sie da draußen gewesen? Meine Mutter verstand sich selbst nie als reine Hausfrau, sondern als eine moderne Frau, die das Familienleben mit 4 Kindern managte. Gleichzeitig kämpfte sie mit Minderwertigkeitskomplexen und haderte ihr Leben lang damit, dass sie ihr Medizinstudium abgebrochen hatte, was sie aber nie auf Genderungerechtigkeit, Rollenzuschreibungen oder, Gott bewahre, das Patriarchat zurückführte. Zu Hause bleiben zu dürfen, galt zu der Zeit als Privileg, das mit zunehmendem Wohlstand, zumindest im Westen, als Lebensziel verkauft wurde. Die Hausfrau wurde idealisiert und gleichzeitig verachtet. Sie war die Therapeutin des vom Krieg traumatisierten Mannes und Quelle des häuslichen Glücks oder machtbesessen und Hausdrache. Als intellektuell galt sie natürlich nie, obwohl sie, so der männliche Verdacht, nach dem bisschen Hausarbeit tagsüber auf dem Sofa lag und las. Die Wohnung oder das Haus war ihr Reich. Sie kontrollierte den Zutritt. Und wenn der Mann von der Wohlverdienten, er brachte schließlich die Brötchen nach Hause, Sause, nach Hause kam, wartete sie schon mit dem Nudelholz auf ihn. Manchmal wurde die Hausfrau ausgeführt wie ein Haustier und bekam, wenn sie Glück hatte, nach vielen Jahren der Ordnungsdienste im Heim, eine Nerzjacke, wie ein Ehrenabzeichen. Ohne ihr Reich war sie nichts. Ohne sie war die Familie heimatlos. Fast 70 Jahre lang bereitete meine Mutter für ihre Familie einen sicheren Raum, einen ewigen Safe Space, der aber anscheinend nicht für sie galt. Nach dem Tod meines Vaters sagte sie, während sie unendlich traurig im Garten saß und in die Bäume sah, 2 Sätze, die mich erschütterten. Sie habe nie einfach nur in Ruhe so dagesessen in ihrem Leben und sie habe immer Angst gehabt. Angst wovor? Dass die sichere Burg in die Luft fliegen und aufhören könnte zu existieren? Dass die Familie aufhören würde zu existieren? Und damit auch sie? Ihre Existenz schien unauflöslich mit ihrem Dasein in einer Wohnung verbunden zu sein. Ich wollte nie für immer nur an einem Ort leben. Als junge Frau wohnte ich eine Zeit lang während Filmarbeiten in Los Angeles in einem Hotel, dem Chateau Marmont, das ein bisschen wie Schloss Neuschwanstein aussieht und früher legendärer Aufenthaltsort vieler Stars war, wie James Dean, Marilyn Monroe, Paul Newman und Leonard Cohen. Zu meiner Zeit war es schon etwas verranzt und heruntergekommen. Ich wohnte dort allein. Mein Zimmer war düster, mit dunklen Möbeln vollgestellt. Der grüne, zottelige Teppichboden verklebt. Vorm Fenster stand der legendäre, riesenhafte Marlboro Man und sehnte sich zurück in sein Leben außerhalb der Städte. Allein mit seinem Pferd am Lagerfeuer. Dort in der Natur war er allein, aber nicht einsam. Niemals hätte er in einem Hotelzimmer gewohnt. Alles in der großen Stadt roch nach verfluchter Einsamkeit. Die Menschen allein in ihren Autos, in ihren riesigen Häusern. Es gab keinerlei Straßenleben, keine Cafés und nur einen einzigen Buchladen auf dem Sunset Boulevard namens Book Soup, zu dem ich lief, wobei ich prompt von der Polizei angehalten wurde, weil eine Frau allein zu Fuß unterwegs nur eine Prostituierte sein konnte. A Streetwalker. Bis heute erinnere ich mich an den ungläubigen Gesichtsausdruck der Polizisten, als ich immer wieder wiederholte, I want to buy a book. Ich konnte mir nicht erklären, wie man in dieser Stadt ganz ohne andere Menschen auf der Straße leben konnte. Also gewöhnte ich mir an einsamen Wochenenden zu Hausbesichtigungen zu fahren, die von Immobilienbüros in reichen Vierteln wie Brentwood, Beverly Hills oder Pacific Palisades angeboten wurden. Neugierig lief ich durch gigantische und meist monströs hässliche Häuser mit Pools und riesigen Gärten, Nachbildungen architektonischer Vorbilder von Versailles, griechischer Tempel, englischer Landhäuser und Alpenchalets, deren Bewohner ganz sicher der Ansicht waren, dass sie residierten und nicht hausten. Die Räume wirkten leer und unlebendig, obwohl sie oft vollgestopft waren mit Zeug, mit lebensgroßen griechischen Statuen, Porzellantigern, schwarzen Samttapeten oder Stahlmöbeln. Kein einziges dieser Häuser ließ in mir so etwas wie Wohnneid aufflammen. Nie dachte ich insgeheim, oh ja, das wäre mein Traumhaus. Genau so möchte ich auch wohnen. Im besten Fall waren die Häuser zurückhaltend und höflich. Sie vermittelten keine persönliche Sicht, keine eigenen Träume. Sie zeugten nicht von der Arbeit eigener Hände, sondern nur von der von Innenarchitektinnen, als hätten die Besitzer Angst, sich die Blöße eigener Fantasien zu geben. Dabei braucht es doch eigentlich nicht viel Geld, sondern nur eine gewisse Hingabe ans eigene Leben, um ein Haus zu einem besonderen Ort zu machen. Auf jeden Fall sollten die Häuser sicher sein, denn überall gab es Alarmanlagen, unüberwindliche Zäune, schwere Tore vor den steingewordenen Träumen von einem Heim, einem Zuhause, das oft aus unterschiedlichen Gründen wieder aufgegeben werden musste. Trennung, Scheidung, Bankrott, Krankheit und Tod lagen in der Luft, wogegen die Maklerinnen mit Raumsprays und Duftkerzen ankämpften. Manchmal roch es auch süßlich nach Bananenbrot, das sie anscheinend extra vorher gebacken hatten, um unstillbare Sehnsucht nach Heim und Frieden in einer Duftwolke durch die verwaisten Hallen wabern zu lassen. Die Maklerinnen sahen immer gleich aus. Sie waren hyperschlank, trugen eng anliegende, hautfarbene Kleider und Kaschmirjäckchen. Stets besonders gut gelaunt schlenkerten sie ihre Designerhandtaschen und bezeichneten jedes Haus als Dream House. Misstrauisch beäugten sie mich in meinen Vintage-Kleidern und Flipflops, nicht mit Handtasche, sondern Stoffbeutel oder Rucksack. Besonders verdächtig erschien die Tatsache, dass ich nicht mit dem eigenen fetten Auto vorgefahren kam, sondern in einem kleinen VW-Mietwagen. Um nicht aufzufliegen, versorgte ich sie mit ausgedachten Biografiefetzen samt Gender-Klischees. Ich gab an, verheiratet zu sein mit zwei kleinen Kindern, gerade aus Europa nach Los Angeles gezogen, wegen der Arbeit des Ehemanns im Finanzsektor, natürlich. »Ah, wie schön, Europa«, lächelten sie daraufhin erleichtert und dachten sicherlich, »ach, deshalb ist die so seltsam.« In Wirklichkeit hatte ich bis kurz davor in Wohngemeinschaften in München gewohnt, weil eigene Wohnungen schon damals unerschwinglich waren. Ich verspürte aber auch keinerlei Sehnsucht nach einer Wohnung. Die eigenen vier Wände kamen mir vor wie die Beschreibung einer Gefängniszelle. Auch wenn es in den Häusern, die ich in Los Angeles besichtigte, nicht vier, sondern eher 40 Wände waren. Während ich durch die riesigen Räume lief, erkundigte ich mich nach guten Kindergärten und Schulen in der Umgebung und im nächsten Farmers Market. Fachmännisch klopfte ich an Wände, bestaunte in den überdimensionierten Küchen die gigantischen Kühlschränke, den Eismaker, den Rachen des Abfallzerkleinerers in der Spüle, der mich mit seinem Drachenfauchen jedes Mal zusammenschrecken ließ. Wie eine Schlafwandlerin wanderte ich damals in Los Angeles durch die fremden Häuser und durch fremde Leben, steckte meine Nase in zimmergroße, begehbare Schränke, sah dort überall die gleichen Seidenblusen, Donna Karen-Kleider und Stöckelschuhe, die gleichen weiß-blau gestreiften Herrenhemden, Armani-Anzüge und Sneakers. Nur ein einziges Mal entdeckte ich ein Schreibzimmer, wahrscheinlich von einer Frau, was ich an den Büchern von Anais Nin, Virginia Woolf und Sylvia Plath im Regal, Trockenblumen und einem Gesichtsroller aus Jade auf dem Schreibtisch einwandfrei zu identifizieren glaubte. Oft dagegen sah ich Hobbyräume mit Gitarren und Schlagzeug, Fitnessräume mit schweren Gewichten, umfangreiche Werkstätten in den Garagen, die die Maklerinnen kichernd als Manhole bezeichneten. Als ich nach dem Womanhole fragte, sah man mich verdutzt an und zeigte mir den Wäscheraum mit dem neuesten Waschmaschinenmodell, das 15 Minuten für einen Wäschegang brauchte, statt wie in Deutschland 2,5 Stunden. Ich stellte mir vor, wie ich in diesen Häusern leben und schreiben würde. Aber nirgends gab es einen guten Platz dafür, vielleicht weil es zu viel Platz gab, zu viel designte Ordnung und verwirrende Leere. Ich sah mich, wie ich morgens in der riesigen Küche stand, Spiegeleier briet und nach den Kindern rief oder mit Kaffeebecher in der Hand im Pyjama am Pool saß. Wie in amerikanischen Filmen hielt ich den Becher in der Hand nach innen gedreht und trug über dem Pyjama eine Kaschmirjacke mit überlangen Ärmeln. Abends lümmelte ich auf einem gigantischen Sofa vorm Kamin oder Fernseher, die Kinder, Mann und oder ein großer Hund zu meinen Füßen. Ich lag im riesigen Bett und fragte mich, warum King Size größer war als Queen Size. Warum es immer einen Master Bedroom gab, was sexistisch, wenn nicht sogar rassistisch klang. Und warum auf allen Betten so viele Kissen drapiert waren, die man erst wegräumen musste, um überhaupt Platz nehmen zu können. Was machten die Leute mit all diesen Kissen, den sogenannten Throw Pillows? Warf man sie durch die Luft und lieferte sich Kissenschlachten? Das wäre wenigstens lustig gewesen, aber keines der Häuser wirkte so, als wären seine Bewohner zu Scherzen aufgelegt. Ich meinte, große Verlorenheit in den Häusern zu spüren, aber vielleicht hatte ich nur zu wenig Fantasie, um mir ein reiches, buntes, erfülltes Leben darin vorstellen zu können. Mir fielen Stereotype aus Filmen ein, in denen in genau solchen Häusern viel getrunken und geweint wurde, Frauen mit Schlafbrillen und vollem Make-up in ihren Betten lagen oder nachts in gigantische, hell erleuchtete Kühlschränke starrten, Männer Drinks kippten, Baseball schauten oder in den Garagen neben ihrem Sportwagen Gewichte stemmten. Erwartungsvoll sahen mich die Maklerinnen an. Nachdenklich wiegte ich den Kopf und sagte in jedem Haus dasselbe. Es sei wirklich sehr schön. Ein Dreamhaus. Aber ich hätte das Gefühl, dass ein Gespenst darin wohnte. Ich besäße sehr gute Antennen für die Welt der Geister. Als Europäerin, fügte ich wie eine logische Erklärung hinzu. Erschrocken zogen die Maklerinnen mich vertraulich in eine Ecke. Nie lachten sie mich aus, sondern erzählten hastig und im Flüsterton von einem tragischen Kindstod, schlimmen Krankheiten mit tödlichem Ausgang, Autounfällen, Selbstmorden wegen Erfolglosigkeit, was aus ihren perfekt geschminkten Mündern wie ein guter Grund klang. Und immer, schworen sie, sei danach das Haus spirituell und professionell, also professionell spirituell, gesäubert worden. Darauf legten sie großen Wert. Inständig baten sie mich, nichts davon weiterzutragen. Und gnädig gab ich ihnen das Versprechen, das sie erleichtert entgegennahmen wie ein Geschenk und mir prompt einen substanziellen Preisnachlass in Aussicht stellten. Ich glaube nicht an Geister, aber ich frage mich, ob wir nicht selbst in all den Wohnungen und Häusern unseres Lebens weiter herumgeistern. Ob nicht jedes Haus eine Art Grab ist für unsere Erinnerungen.
Doris Dörrie las den ersten Auszug aus ihrem Essayband Wohnen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Roof Music. Diese Folge können Sie bei uns im Internet hören und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Weltweit wird um Papst Franziskus getrauert. Er war gestern früh im Alter von 88 Jahren gestorben, an den Folgen eines Schlaganfalls, wie der Vatikan am Abend mitteilte. Wie es jetzt weitergeht, berichtet Tillmann Kleinjung aus Rom.
Heute Morgen treffen sich in der großen Aula des Vatikan die Kardinäle, um die ersten Schritte zu beratschlagen. Ich nehme an, da wird es darum gehen, wann werden wir den Leichnam, der zurzeit noch in Santa Marta, also in der Wohnung des Papstes aufgebahrt ist, in den Petersdom überführen, damit hier die Menschen dann Abschied nehmen können im Petersdom am offenen Sarg von Papst Franziskus. Und die nächste große Frage, wann ist die Trauerfeier? Das wird vermutlich irgendwann am Wochenende sein. Und darüber werden heute die Kardinäle, die schon in Rom sind oder die überhaupt immer in Rom sind, sprechen. Und dann, wenn die Beerdigung stattgefunden hat, dann wird man wahrscheinlich in die Vorbereitungen zu einem Konklav